Johannes 11. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihn sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Maria und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Voller Hoffnung. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 2775 Meter weit, also 15 Stadien. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass, wenn du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte und er brach in Tränen aus. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen der Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle. Und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahm nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Also das war jetzt fast das ganze Kapitel 11, eine hochinteressante Geschichte. Und ich habe jetzt sozusagen Einleitung und Ende schon vorweggenommen. Aber ich bitte euch jetzt, ein Stück weit eure Fantasie walten zu lassen und zu versuchen, dass wir jetzt an dem Ort sind, wo der Lazarus hinging. Weißt du, ob ihr euch das vorstellen könnt? Der Lazarus stirbt und kommt dann eben in den Ort, wo die anderen Heiligen ihm schon vorausgegangen sind, die von Adam bis zu dem Zeitpunkt schon alle gestorben waren, die alle letztendlich schon auf den Tag der Auferstehung gewartet haben, was so viele Schriftstellen in der Bibel hat, dass wir eine Wolke von Zeugen haben und dass sie uns vorausgegangen sind, die Heiligen, dass wir jetzt an dem Ort sind und der Lazarus einfach da jetzt sozusagen landet, weil er ja gestorben ist. Und dann sieht er ja die ganzen Leute, die ihm vorausgegangen sind. Und wie gesagt, das ist jetzt keine echte Geschichte. Das ist jetzt keine Geschichte, die wir in der Bibel nachlesen können. Aber es gibt uns vielleicht ein bisschen ein Gefühl oder einen Eindruck von dem, auf was sie nachher raus wollen. Also wir sind jetzt in diesem, Totenreich im Hades irgendwie, wo auch immer das dann war. Und wie das auch immer war, es sind alle Heiligen da, die Gott geliebt haben, die ganzen Propheten, die ganzen Könige, die Gott geliebt haben und eben der Lazarus als frischer Neuankömmling. Und jetzt nehmen wir an, ihr kennt alle so einen Lobpreisabend, wo man Gott eigentlich nur lobt, wo man viele Zeugnisse erzählt, dass es da vielleicht auch so war. Dass es da so was Ähnliches wie so ein Lobpreis-Zusammentreffen gab irgendwo und alle versammeln sich, die bis dahin gelebt haben und die dann eben gestorben sind. Da ist dann der Abraham zum Beispiel. Der Abraham, wie gesagt, wir stellen uns jetzt vor, wir sind irgendwo in so einem ganz großen Raum und alle sind drumherum irgendwo wie so ein Stadion irgendwo und jeder darf, der einen Lobpreis hat und ein Lob, ein Zeugnis, darf was sagen. Der Abraham sagt, ich kenne ihn, er gab ein Kind meiner unfruchtbaren Frau. Der Isaac winkt mit an, hey Daddy, ich kenne ihn auch. Und der Jakob springt auf, jawohl, Vater, predigt, preach it. Der Salomo schlüpft mit seiner Robe, sagt, ich kenne ihn auch. Er hat mich so klug gemacht, ich konnte alle lehren. Ich bin der weiseste Mann gewesen. Der Hesekiel sagt, ich kenne ihn als ein Rat in einem Rat. Das könnt ihr dann nachlesen im Hesekiel, Kapitel 1 oder 10. Also sie haben ihn alle irgendwie gab es eine Begebenheit, wie sie ihn, den Herrn, gefühlt, gespürt, gesehen oder wahrgenommen haben. Der Hiob sagt, Mann, er heilte mich, als ich schon fast tot war. Ich kenne ihn auch. Der Simpson, klar, ganz cool, ja, ich kenne ihn auch. Ein paar Philister wollten mich fangen, da habe ich einen Eselsknochen gepackt und habe ein paar niedergemacht. 1000 Stücke in der Zahl. Ich kenne ihn auch. Und jeder kennt ihn immer irgendwie anders. Schadrach, Meshach und Abednego sagen, ja, wir kennen ihn auch. Er war mit uns im Feuerofen. Jona, ich kenne ihn auch. Er gab mir eine zweite Chance. Daniel, ja, ich kenne ihn auch. Er hat mir aus der Löwengrube befreit. Der König David wird vom Geist übermannt, fängt an zum Tanzen, wie es einfach nur er kann. Lazarus als Neuankömmling ist so begeistert. Ja, ich kenne ihn auch. Und alle gucken, der ist neu hier. Wer bist du? Wie kennst du? Und Lazarus kann eine ganz andere Geschichte erzählen. Er kann sagen, ich kenne ihn auf eine Art und Weise, wie ihr es nie konntet. Schaut her, ich ging mit ihm, redete mit ihm und ich sah, wie seine Predigt die Leute bewegte. Die wunderbaren Tränen des Mitgefühls, ich habe sie gesehen. Er kam zu uns nach Haus, jedes Mal noch am Gottesdienst. Meine Schwester hat für ihn kocht. Ich habe sogar seinen Dienst unterstützt, jeden Monat. Ich sah, wie die Pharisäer herausforderte und sie konfrontierte. Ich war da, als er die 5000 ernährte. Ich habe die Leute nach Luft ringen sehen, als er den Lahmen heilte. Und viele kleine Dinge, zum Beispiel die liebevolle Art, wenn er meinen Namen aussprach. Aber entschuldigt, ich glaube, ich höre ihn jetzt auch. Jesus steht am Grab und ruft, Lazarus, komm raus. Und der Lazarus ist dann wieder weg. Der Lazarus hat eine ganz andere Art gehabt, wie er Jesus kennengelernt hat, nämlich du und du nebendran. Es war sein Freund. Wir haben vorher gehört, Jesus liebte ihn. Und meines Erachtens steht in eurer Bibel, wenn ihr jetzt nicht gar so eine arg große Fälschung habt, dass Jesus so sehr die Welt geliebt oder Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren haben. Jesus liebt jeden Einzelnen. Das konnte die ganzen Vorgänge des Alten Testaments, konnte es so nicht sagen. Aber anhand von der Geschichte mit dem Lazarus, ich sagte, es ist ja, ein Stück weit eine Fantasy-Geschichte. Aber wie wir vorher hörten, mit dem Lobpreis, das, was wir erlebten, das, was wir mit Gott durchmachen, oder was er mit uns durchmacht, das, was wir mit ihm erleben, von dem können wir Zeugnis geben. Das können wir weitergeben. Und nur mehr als das. Er ist nicht nur der Heiler, wie jetzt beim Hiob. Oder er ist nicht nur der, der im Feuerofen mit den drei Jungs drin war. Und er ist nicht nur der, der in der Löwengrube ist. Das war ein Zeichen, ein einmaliges Zeichen, aber keiner von den Alten hat Gott je gesehen. Der Lazarus und die ganzen Leute, die haben alle Gott gesehen. Sie waren, wie Jesus sagt es ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Sie waren mit ihm auf du und du. Er hat mit seinen Jüngern 3 Jahre lang ist er umherzogen. Er hat mit ihnen Tag und Nacht letztendlich geteilt. Wir waren 24 Stunden durchs ganze Jahr über miteinander unterwegs. Mit ein paar wenigen Gebetsausnahmen, wo Jesus dann beim Beten war. Aber das ist eine ganz andere Beziehung und das Gleiche hat er uns auch übergeben oder weitergeben, indem er uns den Heiligen Geist gesandt hat. Wir können genauso mindestens eine bessere Gemeinschaft haben, weil der Heilige Geist, und wir haben eine Dreieinigkeit, also ich möchte sie nicht trennen jetzt in dem Fall, aber der Heilige Geist, wenn er in uns lebt, dann ist Gott bei uns, bei mir, bei euch jetzt, die ihr an Jesus Christus glaubt. Dann seid ihr wiedergeboren durch den Geist Gottes, er lebt in euch, Gott in euch. Ihr habt Gemeinschaft, viel mehr als die ganzen Vorgänger bis zu dem Tag, wo Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Alle anderen haben nur eine Berührung gehabt, obwohl die auch natürlich grandios waren. Also wenn ihr das Alte Testament anschaut, was alles passiert ist, wie die einzelnen Propheten, Elia, Elisa, wie sie Gott kennengelernt haben. Aber sie haben keine so enge Verbindung gehabt, wie wir sie haben könnten. Es liegt tatsächlich nicht an Gott. Er hat seinen Teil dazu beitragen, er hat alles erfüllt, alles erledigt. Es liegt an uns, wie intensiv wir die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und mir ist heute ganz wichtig, dass wir erkennen, was für ein großes Vorrecht Gott uns gegeben hat. Wie er uns letztendlich geadelt hat. In dem, was er für uns gemacht hat und ermöglicht hat. Es ist schade und traurig, wenn wir das Ganze, gar nicht so richtig wahrnehmen, wenn wir das Ganze gar nicht so schätzen. Ich meine, wir können jetzt nicht seine Gunst erarbeiten, indem er jetzt extra fleißig morgens um 7 ist das Camp aufbaut und was weiß ich und versucht dann die Technik nur wieder herbringen und wieder zurückzubringen und irgendwo uns richtig Fleißpunktler sammeln möchte. Das können wir gar nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können ihn entweder ignorieren oder am Sonntagmorgen, schön, Gott war hier, wir haben eine schöne Predigt gehabt, Jesus war da und dann haben wir 6 Tage die Woche halt unser Leben. Und das möchte ich uns vor Augen malen, ein Stück weit, was für ein Vorrecht es für uns ist, dass das, was Jesus alles gemacht hat. Wir lesen im Johannes 1,14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott kam auf die Erde, wurde Fleisch. Er hat seinen Heiligen Geist gesandt und wir können mit Gott richtig leben, auf du und du, in einer noch innigeren Beziehung, wie es alle bis dahin konntet. Es ist wirklich ein dramatisches Vorrecht. Und was hat Jesus alles gemacht? Er lebt in uns. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in Synagoge, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Dieser Jesus adelt uns, indem er uns zu sich hernimmt und zu uns sagt, ihr sollt meine Kinder sein, ihr sollt meine Miterben sein, ihr sollt Gemeinschaft mit ihr haben. Er hat seinen Teil gemacht. Wie viel lassen wir zu oder wie viel geben wir ihm nur entgegen? Wie gesagt, Gott steht immer da mit seinen ausgebreiteten Armen. Jesus möchte immer mit uns Gemeinschaft haben, aber wie kommen wir ihm entgegen? Ist Gott uns wirklich so nah, jeden Tag bei der Arbeit, in der Schule, beim Studium, im Urlaub? Urlaub ist immer so eine vage Sache. Da lässt man Gott leichter dahinter irgendwo in der Ecke sitzen und Gott dann schön brav in Urlaub. Und hinterher dann kommt man wieder zurück. Oder ist Jesus mit dabei? Ihr kennt die Geschichte vom Simeon, aber ich lese trotzdem. Im Lukas 2 heißt es, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Er war nur auf ihm. Der Heilige Geist, jetzt, in der Neuzeit, ist in uns. Also der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, und vom Heiligen Geist offenbart geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Das war für den Simeon ein Lebensziel, so lange zu leben, bis er Jesus sieht. Das war für ihn was immens Wichtiges. Extrem wichtig. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil, deine Rettung gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Also, und dann geht's noch weiter. Also das hat er dann noch Segen von Maria und so. Aber das ist eine Sache, das war für ihn alles jetzt habe Jesus gesehen, das Jesuskindle, jetzt kann ich sterben. Das war für ihn letztendlich das Höchste. Und dann, okay, wenn ich jetzt zum Herr gehe, dann passt's, dann habe ich es gesehen. Und das ist das, was die Heilige, die uns zujubelt, wo es im Hebräer 12 heißt, dass wir eine Wolke von Zeugen haben, die haben alle die große Glaubenshelden. Lest mal das Kapitel 12, das sind Männer wie der Noah, das sind Männer wie der Mose, das sind alle die, wo man sagt, jawohl, die haben mehr geteilt, im Arche gebaut und was weiß ich, Männer des Glaubens irgendwo, die haben das alles gar nicht gesehen. Sind nur von der Ferne irgendwo. Aber keiner von ihnen hat Jesus A gesehen oder B, dass der Heilige Geist in ihnen war. Und trotzdem waren es solche, auch mit Fehler behaftete, aber trotz alledem hingegebene Männer Gottes, die ein Glaube entwickelt haben und ein Vertrauen. Sagen wir mal, nehmen wir mal das Wort Glaube weg. Sie haben ein tiefes Vertrauen in Gott gehabt, dass das, was er sagt, dass das passiert. Und das ohne Heiliger Geist, ohne die Gewissheit, Jesus wirklich zu sehen, aber auf das Ziel hin. Wie viel mehr mir, die wir ihn haben. Und Jesus selber hat es während in seinem Dienst auch gesagt, im Lukas 10 heißt es im Vers 23 und 24, und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Im Hebräer 11, 13. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von ferne gesehen und begrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf der Erde sind. Und dann am Schluss vom Kapitel 11. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Und dann, wie gesagt, Hebräer 11, 12, 12, 1, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das, was die Welt damals, was die ganze Heilige, wo man heute einen Hut davon zieht, wo die Bibel voll ist davon im Alten Testament, was die alle nicht gesehen haben, das ist uns zuteil worden. Wie sehr liegt es an uns, wir müssen dem nicht gerecht werden, aber wie sehr ist unsere Sehnsucht, die Gemeinschaft mit dem zu haben. Gut, oft sagt man ja, das, was man nicht hat, das begehrt man am meisten, und wenn man es dann hat man es. Aber ich denke, in dem Fall sollte es nicht so sein, weil es ist ja nicht irgendwas. Es ist etwas, was uns Ewigkeit schenkt. Es ist was, was uns lebe im Hier, Jetzt und Heute. In ihm weben und leben wir. Also ohne seine Gnade, ohne ihn, wären wir nicht hier. Ganz einfach. Und wie heißt es hier? Meine Zeit steht in seinen Händen. Wir wissen nicht, was morgen kommt, was nächstes Jahr kommt. So Gott will und wir leben, werden wir nächstes Jahr dieses und jenes tun. Das heißt jetzt nicht, dass man, ja gut, so in der Dagna lebt und so wie ein Tagelöhner dann irgendwo das Nötige für heute und gut ist, sondern dass man uns auch ausrichtet und wisset, unser Schöpfer, er, der in mir lebt und in euch lebt, in uns lebt, er ist es wert, Gemeinschaft zu haben. Er ist es wert, zu ihm zu kommen, in guten und in schlechten Tagen. Wir waren gestern wieder auf einer Hochzeit. Herrlich, in guten und in schlechten Tagen. Und bei uns heißt dann, bis dass der Tod uns erlöst und wir mit Jesus zusammen sind. Und Jesus ist bei uns, in guten und in schlechten Tagen. Ihr kennt auch alle das Gedicht wahrscheinlich oder die Geschichte von den Spuren im Sand, wo die Person dann sagt, da habe ich nur eine Fußspur gesehen, wo warst du? Ich war da, ich habe die Trage. Er ist bei uns in die Schwierigkeit. Selbst wenn man es nicht sieht, wenn man es nicht spürt. Aber die Gewissheit und der Glaube, dass der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, dass wenn er uns was zusagt, dass er uns dann nicht belügt, das sollte doch so groß sein, dass wir eine Lüge nicht glaubet und immer dran zweifelt, dass Gott uns jetzt gerade verlassen hat und dass wir nicht würdig sind, dass wir nichts wert sind und dass wir so oder so ein hoffnungsloser Fall sind. Also egal, wie groß ein hoffnungsloser Fall ist, ich möchte mich jetzt nicht über irgendwelche Schwierigkeiten in unsere Leben da irgendwo erheben, aber wenn jemand Himmel und Erde und das Ganze alles schaffen kann, wie ist, ich glaube, er wird mit noch so großer Chaot und noch so einem großer Unmöglicher, wird er fertig war. Ich glaube, dass Gott all unsere Probleme lösen kann. Also bin ich felsenfest davon überzeugt. Und ich glaube auch, dass keiner unwürdig ist. Weil es heißt ja wohl irgendwie doch, dass Gott jeden Mensch so sehr geliebt hat, dass er für ihn gestorben ist, seinen Sohn gesandt hat. Und für ihn ist kein Ding zu klein oder zu groß, dass er nicht helfen könnte. Und meines Erachtens steht ziemlich am Ende vom Matthäus-Evangelium diese Worte, wo es da heißt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, oder steht schon auch bei euch in der Bibel drin. Ein leises Amen wäre jetzt auch angebracht gewesen, ein lautes noch besser, aber es steht in unseren Bibeln drin, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Im Johannesevangelium, er lässt uns nicht verwaist zurück, er sendet uns den Tröster, der die Welt überführen wird vor Sünde. Er hat doch Wort gehalten. Er ist doch derjenige, der Wort hält. Das heißt auch irgendwo in der Schrift drin, bin ich Gott, dass ich lüge? Also er hat nicht einmal einen Hörer gehabt, bei dem er schwören konnte, er konnte bei sich selber nur schwören. Also das, was er zusagt, das hält er doch. Aber wir werden das gar nicht richtig greifen können, wenn wir uns nicht ihm nahet und ihn wirklich so kennenlernen, wie, ja, dass das Vertrauen, dass die Basis geschaffen wird. Wir alle, die ihr verheiratet seid, ihr wisst doch, dass man, wenn man sich kennenlernt, man kennt sich jetzt nicht nach den ersten 2 Jahren. Manche kennen sich nicht einmal nach 50 Jahren, und es ist auch immer interessant. Frau wird man wahrscheinlich nie kennenlernen, aber Männer auch. Aber man lernt sich einfach durch die Gemeinschaft kennen mehr und mehr. Und nach Jahren höre ich dann, oder sage ich selber dann, ups, das kommt von dir? Oder meine Frau, was? Und man ist ganz erstaunt, dass sowas dann über die Lippen kommt oder dass sowas gemacht wird. Ja, mit der Gemeinschaft lernen wir uns kennen und Vertrauen und so geht es tiefer und tiefer. Und genauso so ähnlich oder genauso ist es auch mit unserer Beziehung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Er hat alles vollbracht. Er hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und er hat nicht nur das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht, sondern alles andere auch. Es liegt jetzt nur noch an uns, was zu machen ist. Mit einer kleinen Einschränkung, es sollte die richtige Motivation sein. Wie gesagt, wir sammeln uns im Himmel keine Fleißpünktchen. Wenn man das besonders macht und das, dann werden wir extra besonders geliebt und gelobt. Das ist nicht. Sondern weil wir ihn lieben, deswegen möchten wir Gemeinschaft haben. Weil wir ihn bei uns haben wollen, deswegen wollen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und was dann dabei an Frucht herauskommt, das ist dann Gottes. Da muss sich niemand rühmen. Das, was Gott dann macht, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn man irgendeinen Dienst verrichtet und er gesalbt und gesegnet ist, dann gebührt die Ehre Gott. Also, machen wir einfach. Es muss nicht an mir mich stolz machen. Das, was ich kann, das, was ich bin, das bin ich durch Jesus. Das sind wir alle. Und in der Gnadensgewissheit zu leben, zu wissen, es ist Gnade, dass wir errettet sind, nicht aus eigenen Werke, damit niemand sich rühme, aber er hat Werke zu vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Also Gott hat das alles gemacht, das Einzige ist, wir sollten es tun. Und wenn wir dann die Zweifel tatsächlich noch haben, und die haben wir leider, dann braucht man die Gemeinschaft mit Jesus, auf dass so eben die Zweifel oder den Unglaube oder die Furcht oder die Angst, dass wir das dann eben, ja, ihn abarbeiten lassen. Weil wir können nicht nachsitzen, ich habe jetzt keine Angst mehr, ich habe jetzt keine Angst mehr, dann schnappen wir irgendwann mal um. Nee, das Vertrauen in Jesus, zu wissen, wir können in seine Hand fallen. So wie das Putzele vorher. Das war richtig süß. Ja, aus dem Gebrabbel und dem Geschrei der Kinder hast du dir Lobpreis gebildet. Also die Kleine oder der Kleine, da hast du schon feste mitgesungen. Und aber das Kind, was macht's denn letztendlich? Die Eltern saugen, das Kind macht sich jetzt keine Gedanken, ob es jetzt die Windel gewechselt bekommt oder ob es was zum Essen bekommt. Es macht sich nur bemerkbar. Rabä übrigens Windel voll, Rabä übrigens Hunger. Und je nachdem, wie viel Rabä die Eltern ertragen, sind sie schneller oder weniger schnell und begegnen der Not. Also das haben wir alle gemacht, die wir Kinder haben. Also es sind nicht nur jetzt das junge Perle hier. Also braucht mir niemand mit großen Augen anschauen. Jeder, der ein Kind gehabt hat, weiß, von wovon ich rede. Wie gesagt, entweder man hat man hört extrem schlecht oder man hat extreme Geduld, aber wenn Kinder schreien, im Normalfall geht man dem Grund oder geht man der Sache auf den Grund. Warum schreit das Kind? Und man begegnet der Not. Wie viel mehr begegnet uns Gott? Und wir machen es ja schon auch bei unseren Kindern. Wo sind unsere Zweifel? Wo sind unsere Hemmnisse? Wir können uns in seine Hand fallen lassen. Er hat die ganze Welt gemacht. Er hat uns gemacht. Er hat meine Haare, selbst wenn sie so wenig sind. Er hat sie gezählt. Von jeder von uns. Und deswegen ist mein Appell, mein Wunsch für uns alle, dass wir mehr und mehr hinwachsen zu Jesus, dass wir ihm mehr und mehr Raum geben in unserem Leben. Nicht eigentlich nur mehr und mehr, sondern 100%. Er soll wirklich das Komplette haben, samt der Veranda und der Tiefgarage und alles einfach soll ihm gehören. Lassen wir uns auf ihn ein und was dann dabei rauskommt, tja, da wird dann niemand mehr fragen müssen, wenn ihr irgendwie was habt, dann sagt's vielleicht und ihr bräucht da jetzt Angst haben oder irgendwo wer will, dann könnt ihr gar nicht an euch halten, dann sprudelt's auch aus euch raus, was Jesus alles dann zum Leben gemacht hat. Gestern war dieses, heute Morgen war jenes und das war da und das war da. Wenn die Zeugnisse dann kommen und jeder was zu erzählen hat, dann gibt's hier kein Gottesdienst mehr, sondern nur ein Zeugnismeeting. Was wiederum auch ein Gottesdienst sein kann, was natürlich auch toll ist. Wenn jeder was mit Gott erlebt, wenn jeder was mit Jesus erlebt hat, und das sind ja jetzt nicht die 10 Aussätzige zu heilen oder irgendwo ein Lazarus aus der Tode auszuwecken irgendwo, aber es sind Dinge, die man durchaus mit Jesus erfahren können, dann sind es 3, 5, 12, dann sind immerhin 20 gute 25 Leute, jeder sagt 2 Minuten was, 25 Leute, 2 Minuten, 50 Minuten. 50 Minuten Gottesdienst mit dem, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Und wenn man dann so aufgebaut ist und erkennt, boah, mein Jesus, da hat er ja Käufer und juhu, da ist jemand frei und juhu, da ist das und das passiert irgendwo. Das weckt auch in uns den entsprechenden Glauben, ihm wirklich da auch in der Ecke zu vertrauen. Wenn das bei ihr funktioniert hat, preis dann natürlich dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und neidisch sein, bei der hat es funktioniert, bei mir nicht. Jesus hat sie lieber. Und Jesus mag den mehr. Das wäre natürlich die falsche Reaktion. Aber wenn es bei meinem Bruder, bei meiner Schwester klappt hat, dann kann es ja bei mir auch klappen. So wird Glaube auch aufgebaut. So wird das Vertrauen auch wieder ein Stück weit genährt. Und wir erbauen uns. Wir sollen uns zu gute Werke anreizen, heißt auch im Hebräerbrief. Also nicht zum Zorn reizen, sondern zu guten Werken anreizen. Nicht beleidigt sein, wenn beim einen was funktioniert und beim anderen nicht, sondern da wirklich ja. Und vor allen Dingen, man kann ja dann auch gemeinsam, theoretisch später, gemeinsam die Dinge angehen. Das alles entspringt raus, wenn wir die entsprechende Beziehung mit Jesus haben. Weil Jesus schaut immer auf der andere. Nie in das, was ich, mich, meine, mir, Herr, segne alle vier, sondern es geht immer um den anderen. Und wenn wir eine gebende Gemeinde sind, dann schaut jeder auf das Wohl auch des anderen und wird dabei dann selber gesegnet. Wie gesagt, wir drehen uns theoretisch immer im Kreis. Es geht immer wieder um die ganzen Sachen. Aber das heute hoffe ich, dass es ein neuer Aspekt ist. Dass es ein Aspekt ist, wirklich da jetzt, gerade wenn Ferien hat angefangen, wenn man jetzt im Urlaub dann doch die eine oder andere Zeit vielleicht hat, dass man da wirklich sich ja in sich geht und dann da mal Jesus aussucht. Ganz speziell mal am Tag. Oder zwei Tage. Oder mehrere Tage. Die Gemeinschaft mit ihm sucht, weil er ist es, der uns so oder so das Leben schenkt. Die Jünger haben auch Jesus erlebt, das so am Rande. Und Jesus hat ihnen dann gesagt, sie sollen sich nicht, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Es geht nicht um das Ganze drumherum, es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Das ist das A und O. Und aus dem raus entspringt dann alles. Aus dem raus kommt dann das ganze funktionierende Zahnrad in Bewegung, das sich dann auch Gemeinde nennt. Da geht's in unserem Leben und in der Gemeinde und das wird dann, ist dann durch den Heiligen Geist gut geölt und dann funktioniert das auch. Wie gesagt, ich möchte uns ermutigen, dass wir die Nähe zu Jesus und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass wir die einfach suchen. Dass wir ihm den Platz, ja, zukommen lassen, der ihm gebührt. Weil ohne Jesus wäre alles nichts. Also ihm gebührt eh der Platz. Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir uns nicht sträuben. Dass wir uns ihm dort wirklich so hingeben, dass wir ihn erleben in unserem Leben. Und Gott, glaub mir, Gott begegnet alle unsere Nöte. Gott begegnet uns da, wo wir schwach sind. Gott segnet uns. Gott weiß um jede Einzelne. Er kennt alles. Er hat auch die Zeit in seine Hände. Es ist nichts, wo man uns irgendwo sorgen müsste, dass Gott vielleicht ja unsere Hilfe bräuchte, weil er es nicht ganz so auf die Reihe kriegt. Gott weiß alles. Gott kennt alles. Vertrauen wir ihm. Das ist meine Botschaft, die ich an euch habe und die in Zukunft auch immer weiter haben werde, weil ohne es geht's einfach nicht. Also brauchen wir gar nicht groß drum um der heiße Brei reden. Ohne die Gemeinschaft im Heiligen Geist ist das Ganze ja nichts Gescheites. Amen.